Deutschlandfunk, Interview.
Mit Georg Ehring am Mikrofon. Wir senden aus Dubai. Dort ist die Klimakonferenz in der entscheidenden Phase. Und Gast ist Christoph Bahls, politischer Geschäftsführer der Organisation German Watch. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich in der Entwicklungspolitik, in der Umweltpolitik mit einem Schwerpunkt Klimaschutz betätigt. Wir sitzen in einem Ölstaat, Luxus pur an vielen Orten und unsichtbare Armut anderswo. Der Wohlstand ist gebaut auf Öl. Wie erleben Sie den Konferenzort, Herr Bahls?
Ja, man sieht hier wirklich in Beton gegossen, wie ein nicht nachhaltiger Lebensstil, der durch billiges Öl ermöglicht wird, aufgebaut worden ist. Von dem her die Herausforderung, was es heißt, eine Transformation zu organisieren weltweit, wird hier so offensichtlich wie kaum irgendwo anders.
Was heißt es, eine Transformation weltweit zu organisieren?
Es geht ja jetzt massiv darum, den Ausstieg aus den fossilen Energien zu organisieren. Und dieses Land ist maßgeblich auf Öl und Gas aufgebaut. Da kommen die ganzen Einnahmen her, der Reichtum dieses Landes. Das billige Öl ermöglicht, dass hier lauter ganz große Straßen sind. Man kann als Fußgänger, hat man es richtig schwer in der Stadt dabei, sich irgendwo fortzubewegen. Die Häuser sind sehr, sehr hohe und nicht sehr energieeffiziente Gebäude, die hier mit aufgebaut sind zum großen Teil. All das ist eben in Beton gegossen, der Verschwendungsstil, den wir gerade beseitigen müssen, wenn wir tatsächlich die Klimaziele erreichen wollen.
Der Konferenzleiter Ahmed Al-Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten konnte ja gleich zu Beginn der Konferenz einen großen Erfolg erreichen, den Fonds für Schäden und Verluste in armen Ländern. Seit 30 Jahren war das ein Thema. Zunächst mal zu dem Fonds selber. Was hat der für eine Bedeutung?
Nun, die verletzlichsten Staaten haben in der Tat mehr als 20 Jahre massiv für einen solchen Fonds gekämpft. Das stand sogar schon beim allerersten Klimagipfel auf der Tagesordnung. Und die Industrieländer insbesondere haben das immer abblitzen lassen. Von dem her ist das wirklich ein sehr hoher symbolischer Durchbruch, der hiermit erreicht worden ist. Man muss aber auch natürlich sehen, es wurden jetzt 600 Millionen Dollar ungefähr eingezahlt in diesen Fonds. Wenn man sich anschaut, dass die Katastrophe am Ahrtal und an der Erft alleine 40 Milliarden Kosten hervorgerufen hat, kann man sich vorstellen, was für ein Tropfen auf den heißen Stein das für die weltweite Linderung der Katastrophen dann ist.
Entwicklungsländer haben früher gefordert Schadensersatz statt Almosen und das kommt jetzt gerade nicht.
Man kann das schon als einen ersten Einstieg dort rein sehen, dass die Verursacher des Klimawandels jetzt auch, wenn auch nur freiwillig bisher, eben nicht rechtsverbindlich als Schadensersatz, aber freiwillig beginnen dafür zu zahlen, für das, was sie angerichtet haben. Aber dort wird noch wesentlich mehr auf uns zukommen. Da gibt es einen Fall vor dem Internationalen Gerichtshof, wo Inselstaaten angefragt haben, jetzt mal eine Meinung des Gerichtes zu bekommen, ob eine Klage erfolgversprechend sein kann. Das wird vermutlich in den nächsten 3 Monaten kommen. Also da wird viel Dynamik noch in dieser Frage entstehen.
Das heißt, der Fonds mit freiwilligen Zahlungen ist für Sie noch nicht das letzte Wort?
Nein, es gibt sowohl was die Frage, wer soll alles zu dem Fonds beitragen, die Frage, wie viel brauchen wir an Geld da drinnen und mit welcher Verbindlichkeit brauchen wir, dass tatsächlich der Bedarf, der da ist, gedeckt werden kann. Diese Fragestellungen, die stehen noch für die nächsten Jahre hier weiter auf der Agenda.
Der Gastgeber hat eingezahlt als nicht traditionelles Industrieland. Das ist auch ein Schritt von Bedeutung.
Ja, das ist in der Tat sehr relevant. Und ich bin der deutschen Regierung, in dem Fall dem Jochen Flassbart, der Staatssekretär im Entwicklungsministerium, ist sehr dankbar, dass er ein Dreivierteljahr lang mit den Vereinigten Arabischen Emiraten das vorverhandelt hat, weil dieses Symbol, dass endlich auch die Ölländer sich nicht als Entwicklungsländer verstecken dürfen, sondern als so reiche Länder, die ihren Reichtum auch noch so auf fossilen Energien aufgebaut haben, mit einzahlen müssen und dass das zumindest erstmal in einer freiwilligen Form mitgebracht wurde von den Vereinigten Arabischen Emiraten und damit alle anderen Ölländer auch unter Druck setzt, das war wirklich ein wichtiger Schritt.
Erwarten Sie denn, dass hier aus dieser Gründung des Fonds was folgt? Erstmal noch finanziell auf dieser COP?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch ein bisschen mehr dazu mitgeben würde. Wenn das 1 Milliarde würde, das wäre eine symbolische Zahl, die zeigt, man muss in diese Größenordnung von Milliarden sehr schnell mit hineinkommen. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob es gelingt, weil die Länder, die das zahlen könnten, bisher die Tasche zugehalten haben, bis auf die, die jetzt schon was gegeben haben. Aber wenn der Druck auf sie ausreichend stark entsteht, kann das durchaus noch am Ende sein.
Was heißt das denn jetzt für die Konferenz, dieser Erfolg zu Beginn? Beflügelt das? Wird das konkrete Fortschritte in anderen Bereichen geben? Und wenn ja, in welchen?
Also das ist die große Frage, weil das kann in zwei Richtungen sich auswirken. Das könnte einerseits bedeuten, dass die COP-Präsidentschaft sagt, guck, dieser Klimagipfel ist schon jetzt ein Erfolg. Jetzt können wir uns bei den anderen Themen zurücklehnen und gerade nicht erreichen, dass hier ein Kipppunkt für den weiteren Umgang, das Runterfahren von Kohle, Öl und Gas erreicht wird. Das wäre die eine Möglichkeit. Das andere ist, dass die COP-Präsidentschaft auch sagen könnte, wenn jetzt ausreichend Druck auf der Konferenz entsteht, durch die verletzlichsten Länder zusammen mit den progressiven Ländern, dann kann ich auch den nächsten Schritt noch durchführen und das zu einer COP, die dann wirklich auch eine historische Bedeutung hat, mitmachen. Das werden wir erst am Ende sehen.
Es wird ja jetzt jede Menge Druck aufgebaut in der Frage Ausstieg aus fossilen Energien. Und es stehen zwei Richtungen sozusagen gegenüber. Einmal Ausstieg aus fossilen Energien und Ausstieg aus den Emissionen. Zunächst mal, was ist der große Unterschied dazwischen?
Ja, das ist so diese Vernebelungssprache, die diese Unterschiede gerade nicht kenntlich machen will. Der Unterschied ist gewaltig. Wenn man von den Emissionen spricht, die nur sinken müssen, dann ist damit einerseits gemeint das Schlupfloch, dass man sagt, wir brauchen nicht Öl, Gas und Kohle zu reduzieren, sondern wir bauen stattdessen irgendwo Wälder an und dann kompensieren wir das dadurch. Und rechnerisch würde das dann aufgehen, aber wir wissen, um zum Erreichen der Klimaziele brauchen wir beides. Zusätzlichen Waldschutz und das Runterfahren von fossilen Energien, das hilft uns also nicht. Die zweite große Lösung, die sich dahinter verbirgt und eben eine Scheinlösung ist, ist das sogenannte CCS, die Abscheidung und geologische Tiefenlagerung von CO2. Bis 2030 hat die Internationale Energieagentur gezeigt, wir brauchen ein Runterfahren um fast 50% der Emissionen global und nur 1,5 Prozentpunkte davon könnten in diesem Zeitrahmen von CCS geleistet werden. Das heißt fast gar nichts. Das ist dann eine Scheinlösung. Und wenn wir aber diese Zeit verstreichen lassen, dann sind sowohl das 1,5 Grad Limit, aber sogar das 2 Grad Limit, da bräuchten wir zumindest 30% Reduktion der Emissionen bis 2030, nicht mehr erreichbar.
Es wird hier sehr viel Druck aufgebaut, auch von der Wissenschaft, ganz schnell zu machen im Klimaschutz. Langsamer wäre sozialverträglicher. Was ist der Nachteil?
Es muss nicht unbedingt so sein, dass langsamer sozialverträglicher ist. Das ist für einige Dinge so, wo es darum geht, dass Menschen sehr stark davon betroffen sind. Aber zum Beispiel, dass gesagt wurde, wer hat ein Stichdatum, wo man die Glühbirnen austauscht und sie werden durch LED ersetzt. Das ging sehr, sehr schnell. Das hat einiges Rumoren in der Gesellschaft gegeben. Aber sozialverträglich war das, weil es danach die Kosten reduziert hat, wie viel die Beleuchtung dazu noch kostet. Da ging es nicht, dass die Geschwindigkeit irgendwie das behindert hat. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Geschwindigkeit und Sozialverträglichkeit Hand in Hand gehen kann. Bei anderen Themenstellungen steht das in der Tat ein Stück weit im Konflikt. Und da brauchen wir dann sozialverträgliche Lösungen, Einbettungen dazu, damit das dennoch sozialverträglich möglich ist.
Die Dringlichkeit wird von der Wissenschaft begründet mit Kipppunkten, mit drastischen Folgen der Erwärmung. Wie sehen Sie das?
Also wir sind in einem Notfallstadium. Wir sind in einer Klimakrise, die droht auszuarten dabei. Wir sehen das in so vielen Regionen weltweit. Wir sehen das bei den großen Eispanzern, in Grönland oder der Westantarktis, die kommen ins Rutschen. Vielleicht sind sie schon irreversibel ins Rutschen gekommen dabei. Wir sehen das beim Amazonas-Regenwald. Der hat in der letzten Dekade mehr CO2 ausgestoßen, als er eingesammelt hat, absorbiert hat dabei. Das ist ein Krisenzeichen, wo möglicherweise ein Kipppunkt kurz davor steht, dass er zur Steppe werden könnte und einfach umkippt. Und so gibt es eine ganze Menge dieser Kipppunkte. Die sind nicht genau bekannt, wo die liegen. Aber wir sehen, wir sind sehr nahe dran. Und von dem her ist dieser Ruf der Wissenschaft, endlich schnell und konsequent zu handeln, ganz wichtig. Weil viele dieser Punkte sind irreversibel. Das heißt, wenn man sie einmal überschritten hat, dann sind sie über Jahrhunderte, Jahrtausende oder noch längeren Zeitraum nicht mehr umzukehren.
In Deutschlandfunk hören Sie das Interview mit Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Organisation German Watch, einer umwelt- und entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisation. Herr Bals, wie erleben Sie denn die deutsche Verhandlungsführung hier bei der Klimakonferenz?
Die deutsche Verhandlungsführung hat eine zentrale Rolle gespielt, dass dieses zentrale Energiepaket, um das es hier geht, die Verdreifachung der heutigen Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2030 und eine Verdoppelung des Tempos bei der Energieeffizienz, dass die mit formuliert worden sind und in die Agenda hier gebracht worden sind. Und sie hat auch maßgeblich in den letzten 2 Jahren den großen ersten Erfolg, nämlich diesen Loss and Damage Fund, den Fonds für die Schadensbewältigung, mit auf den Weg gebracht. Das waren 2 ganz große Weichenstellungen, wo Deutschland eine zentrale Rolle gespielt hat. Ich hoffe sehr, dass jetzt bei der Umsetzung des Energiepaketes, da stehen ja die alle Fragen noch offen hier jetzt für das Ende der Konferenz, dass Deutschland da auch in der zentralen Rolle entsprechende Allianzen mit den besonders verletzlichen Staaten und konstruktiven Industrieländern voranbringt, damit wir hier auch wirklich einen Erfolg erreichen können.
Es gibt ja die High Ambition Coalition, die Koalition für hohe Ambitionen. Das ist ein Bündnis aus Industrie-, Entwicklungs- und Schwellenländern, die unter anderem das 1,5-Grad-Ziel in Paris durchgesetzt haben. Die haben sich hier auch mit der Forderung nach einem Ausstieg aus fossilen Energien an die Öffentlichkeit gewandt und Deutschland war nicht so richtig dabei.
Ja, es war jetzt schon, dass bei 2 Vorkonferenzen, der UN-Generalversammlung und der sogenannten Pre-COP, dass Deutschland diese Statements der High Ambition Koalition nicht unterschrieben hat. Und dem Vernehmen nach, weil das Kanzleramt gebremst hat, obwohl es andere in der Regierung eigentlich wollen. Das ist meines Erachtens ein klimapolitisch verheerendes Signal, aber es ist auch geopolitisch vollkommen falsch, weil nur so können die Partnerschaften aufgebaut werden mit ganz vielen Entwicklungsländern, die auch sich ihren Freiraum im Umgang mit China und anderen großen Emittenten damit erreichen können, indem man solche Koalitionen voranbringt. Und es ist einfach im deutschen Interesse, dass man solche Koalitionen voranbringt. Ich sehe allerdings mit Freude im Moment, dass in den letzten Tagen Deutschland mit solchen verletzlichen Ländern hier jetzt begonnen hat, solche Allianzen mit aufzubauen. Ich bin sehr gespannt, was das Ergebnis davon sein wird, aber ich hoffe, dass damit jetzt eine andere Rolle von Deutschland hierbei mitgespielt werden wird.
Die OPEC, die Organisation erdölexportierender Staaten, stemmt sich gegen den Ausstieg. Welche Dynamik entsteht da gerade?
Ja, es hat mich einerseits gefreut, dass der Generalsekretär der OPEC die Situation so dramatisch bewertet, dass er sagt, wir stehen hier an einem Kipppunkt, wo wir für Öl und Gas jetzt die Existenz und das Runterfahren davon hiermit erreichen könnten und damit die Existenz der Ölstaaten neu organisiert werden muss. Und er hat dann die Verhandlerinnen der Ölstaaten aufgerufen, sich dagegen zu stemmen, dass dem so ist. Und wir haben tatsächlich dann in den Verhandlungen gesehen, wie ein Ölstaat nach den anderen aufgestanden ist und gesagt hat, nee, das dürfen wir nicht machen, das können wir nicht machen. Man hat aber auch gesehen, dass dann Gegenstimmen aufgekommen sind, dass Guatemala aufgestanden ist und gesagt hat, wir sind auch ein Land, das maßgeblich davon lebt, fossile Energien zu exportieren. Das ist unsere Grundlage. Aber wir sehen auch, was die Klimakrise bedeutet. Wir müssen jetzt umdrehen und umkehren. Und ihr ruft alle anderen, die exportieren, auf, das mit diesem Kurs zu machen. Das heißt, genau um diese Entscheidung geht es im Moment.
Und mit welchen Mitteln, mit welchen Argumenten lassen sich die Staaten, die jetzt bremsen, überzeugen oder in die Schranken weisen?
Da muss man für jedes Land sich eine eigene Strategie überlegen. Wenn man die ölexportierenden Länder anschaut, dann braucht man natürlich eine Zukunftsperspektive für diese Länder, wie sie auch ein Wohlstandsmodell nach dem Öl haben können. Aber viele dieser Ölländer liegen ja, wir sehen das hier, wo wir jetzt sind, in einer Gegend, wo sehr viel Sonne scheint, wo auch an der Küste oft viel Wind weht. Das heißt, den Ausbau großflächig von erneuerbaren Energien und darauf basierend dann auch in grünen Wasserstoff in großem Maße einzusteigen, diese Möglichkeit ist für diese Länder auch gegeben. Von dem her neue Geschäftsmodelle, neue Wohlstandsformen dabei mit aufzubauen, das kann auch dann in internationalen Matching-Plattformen wirklich unterstützt werden dabei. Aber das darf nicht zu einer Verzögerung dessen führen, dass man hier jetzt aus Kohle, Öl und Gas wirklich sagen muss, schnell runterfahren.
Die Konferenz findet in einer ziemlich angespannten Weltlage statt und speziell auch in einer Lage hier in dieser Region. Der Krieg im Gaza-Streifen überschattet die Konferenz. Was ist die Wirkung auf die Konferenz hier?
Also auf den offiziellen Konferenzverlauf ist bisher die Wirkung relativ gering. Ich sehe nicht, dass dadurch die Verhandlungen wesentlich anders laufen. Das war dadurch, dass Iran als Delegation abgereist ist, das war das Sichtbarste dazu, weil hier Israel ein Statement gehabt hat. Das war das Sichtbarste dazu, wo das die Konferenz gestört hat. Im Rahmen der Zivilgesellschaft, die hier vertreten ist, ist das ein großes Thema. Wir sehen eine ganze Reihe von Aktivitäten dabei und das ist nicht immer so nuanciert, wie wir das in Deutschland diskutieren. Mir scheint dabei ganz wichtig zu sein, dass man in der Zivilgesellschaft immer wieder Wege findet, wo man das Mitleiden mit allen betroffenen Zivilisten auf allen Seiten ins Zentrum stellt, wo man die Menschenrechte und das internationale Völkerrecht als Kompass mit aufstellt und da versucht dann immer wieder einen gemeinsamen Kompass zum Vorgehen zu finden.
Aber es ist doch im Moment so, dass die Klimabewegung in dieser Frage relativ gespalten ist und die deutsche Klimabewegung eher isoliert.
Ja, ich finde gerade schön, dass wir im Diskurs sind und dass wir durch den Diskurs, den wir führen, auch konstruktive Debatten mit anstoßen können. Wenn man sich das zum Beispiel anschaut, es ist hier zum Beispiel ein Fossil of the Day für Israel vergeben worden von der Zivilgesellschaft. Dieses wird normalerweise für die problematischsten Verhandlungsleistungen von Staaten vergeben. Diesmal ist es für Israel mitvergeben worden. Und dann gab es einen langen Diskurs darum, wie soll das denn die Formulierung gestaltet werden? Und dann war sowohl das Leid der Menschen in Israel als wie das Leid der Menschen im Gazastreifen, die mit in die Begründung dazu mit reingenommen wurden, mit dem starken Aufruf, jetzt bald zum Waffenstillstand dort zu kommen, um eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden. Das war ein langer Diskussionsprozess, den wir dazu mit hatten. Aber das zeigt auch, dass man den in dem Fall sehr konstruktiven Lösungen mitführen kann.
Die Möglichkeiten für Proteste für Klimaschutz hier auf der COP sind zum Teil eingeschränkt und außerhalb der COP gar nicht. Wie gehen Sie damit um und wie erleben Sie das?
Am stärksten eingeschränkt sind hier die Proteste, die sich auf den Palästina-Konflikt beziehen. Dann begrenzt möglich sind innerhalb der Konferenz die Proteste, die sich auf die Klimafragen beziehen. Das wird an Randecken des Konferenzgebäudes abgedrängt, ist aber prinzipiell möglich. Von außen, wir glauben, wir erleben, dass die Zivilgesellschaft hier so gut wie nicht existiert, weil es einfach ein autoritärer Staat ist, wo das fast nicht möglich ist, sich dementsprechend zu organisieren. Das ist natürlich ausgesprochen problematisch. Es ist immer so, dass die Zivilgesellschaft die treibende Dynamik, die sich selbst erneuernde Kraft für solche Konferenzen darstellt. Und wenn die so beschnitten wird, wird damit auch der Schwung solcher Konferenzen maßgeblich beschädigt.
Wenn es schwierig ist, hier zu protestieren, ist es dann überhaupt sinnvoll, für die Zivilgesellschaft teilzunehmen?
Ja, ich würde sogar sagen, umso mehr ist es sinnvoll, daran teilzunehmen. Wenn wir als Zivilgesellschaft dann beschränkt werden und dann ganz kneifen dabei und das Feld nur anderen Akteuren überlassen. Wir sehen ja, wie viele Lobbyisten der fossilen Wirtschaft auch hier mit da sind. Dann können wir in so einer Überlebensfrage nicht ein konstruktives Ergebnis erwarten. Aber wir müssen benennen, wo wir eingeschränkt werden. Wir müssen benennen, wo es einen schrumpfenden Platz für die Zivilgesellschaft gibt, wo wir sogar in Deutschland einige Anzeichen dafür sehen. Aber wir müssen ganz deutlich auch benennen, wo es inzwischen gar keinen Platz mehr für die Zivilgesellschaft gibt. Und es gibt leider immer mehr autoritäre Staaten, wo das gegen Null geht, welcher Spielraum für Zivilgesellschaft noch ist. Das ist menschenrechtlich ein Riesenproblem, das ist für die Demokratie ein Riesenproblem, aber es ist auch, um den Klimaschutz konstruktiv voranzubringen, ein Riesenproblem.
Die Klimakonferenz hier hat über 100.000 angemeldete Teilnehmer. Kritikerinnen und Kritiker sagen, sie verkommt immer mehr zu einem Jahrmarkt. Kommt der konkrete Erfolg dabei unter die Räder und müssen die Klimakonferenzen wieder kleiner werden?
Ich glaube, man muss gedanklich und auch organisatorisch hier unterscheiden zwischen dem, was wirklich für den Verhandlungsprozess notwendig ist. Aber wir sind seit dem Pariser Abkommen in einer Implementierungsphase jetzt. Das heißt, ein Großteil der Leute, dieser 100.000 Menschen, die Sie angesprochen haben, kommen hierher, wie zu sagen, auf eine Messe, um sich an der Umsetzung dessen, was beschlossen worden ist, zu beteiligen. Da werden vieles vernetzt, da sind Zivilgesellschaft, da sind Industrie, da sind Finanzmarktakteure und auch Regierungen, die zu Hause das umsetzen sollen, also die hier gar nicht mitverhandeln, aber die Ministerien, die zu Hause für die Umsetzung mit zuständig sind. Und diese zwei Prozesse ist eine große Frage, ob man die dauerhaft zusammenführen sollte oder ob man die nicht trennen sollte. Denn das führt ja schon dazu, dass wenn hier 100.000 Menschen hinkommen, dass immer weniger Länder in der Welt in der Lage sind, überhaupt so eine Konferenz zu organisieren und dass damit der große Teil der ärmeren Länder davon ausgebremst wird, so eine Konferenz bei sich zu haben. Das heißt, ob man diese zwei notwendigen Bereiche, Implementierungsmesse, wenn ich das mal so nenne, und die Verhandlungen so zusammenlassen sollte, wie das jetzt im Moment ist, da habe ich wirklich Fragen dran.
Sollte man denn die Öllobbyisten ausschließen?
Ich glaube, es wäre gut, dass man hier nur Unternehmensvertreterinnen und Vertreter zulässt, die einen Transition-Plan ihres Unternehmens vorweisen können, der die Klimaziele von Paris einhält. Das heißt, mit klaren Meilensteinen, wie das erreicht werden kann, sehr ambitionierte Ziele, wie das notwendig ist, wenn wir die Ziele erreichen wollen. Also die Akteure, die in diesem Sinne Teil der Lösung sein wollen und nur darüber reden wollen, wie das gemacht werden soll, damit sie Teil der Lösung sein können, die sind sehr willkommen meines Erachtens. Aber die, die hier hinkommen, um das, was völkerrechtlich beschlossen ist, wie ein 1,5-Grad-Limit, zu torpedieren, da finde ich, sollte man nicht den Raum geben, dass die hier als Lobbyisten auftreten können.
Die nächste Klimakonferenz findet vermutlich in Baku statt, also in Aserbaidschan, wieder in einem Ölstaat. Was sendet das für ein Signal?
Ich glaube, man sollte alles tun, um zu vermeiden, dass das in Aserbaidschan stattfindet. Aserbaidschan hat in den letzten Jahren mit viel krimineller Energie versucht, Antiklimaschutz zu betreiben und zu unterstützen. Es ist eines der korruptesten Länder auf diesem Planeten. Es ist auch ein ganz stark fossil geprägtes Land und ich glaube, wir können uns nicht leisten, einen solchen Akteur zum Co-Präsidenten zu machen. Wenn dann die Integritätsfragen zu den Interessenskonflikten noch dazukommen, dann kommen wir in ein ganz, ganz schwieriges Fahrwasser.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.